Sie hören einen Podcast von DRS1. Doppelpunkt.
Im Juni haben sie sich zum letzten Mal zum Gespräch getroffen. Jetzt sind Gäste der Gesprächsrunde «Andere Blicke im Schweizer Alltag» wieder zusammengekommen. Christine Hubacher bringt das mal Themen wie Treue, Untreue und Scheidung zur Sprache.
Wenn man ursprünglich nicht aus der Schweiz kommt, sondern zum Beispiel aus Sri Lanka, aus Mazedonien oder dem Irak, dann ist der Blick auf unseren Schweizer Alltag hier manchmal ein bisschen anderer. Und diesen bisschen anderen Blick haben meine Gäste. Seit 2 Jahren treffen sie sich hier im Doppelpunkt regelmässig zum Gespräch. Es sind 2 Frauen und 1 Mann. Alle haben den Schweizer Pass, alle haben je einen anderen kulturellen Hintergrund. Ich fange bei Carniga Balakumara an. Sie ist 22, heiratet und hat ein kleines Töchterchen. Die Eltern von Carniga Balakumara kommen aus Sri Lanka. Frau Balakumara selber ist hier in der Schweiz geboren. Sie hat ihre Ausbildung als Kauffrau vor einem Jahr abgeschlossen. Dann Nuran Scherifi, sie kommt ursprünglich aus Mazedonien. Sie ist 27 und Co-Geschäftsführerin in einem Schulfachgeschäft. Sie ist auch verheiratet und hat einen kleinen Sohn. Frau Scherifi war lange in der Einbürgerungskommission von Stadt Bern. Diesen Frühling ist sie mit ihrer Familie in den Kanton Fribourg gezügelt. Und der Kameran Kamil, er ist 44, Betreuer im Asylzentrum. Der Herr Kamil ist als junger Mann aus dem kurdischen Teil des Irak geflüchtet. Er lebt mit seiner Frau und 2 Kindern, einem Bub und einem Mädchen im Alter von 12 und 4 zu Bern. Letztes Mal, als wir uns getroffen haben, habt ihr, Carniga Balakumara, erzählt, ihr sucht eine Stelle oder macht Matur nachher. Und jetzt, wie sieht es aus?
Also ich habe jetzt gerade im August die Berufsmatur angefangen. Und ja, jetzt mache ich das ein Jahr und dann schaue ich dann weiter, was ich machen will.
Hätt ihr da eine Eintrittsprüfung machen für die Schule?
Also für die öffentliche musste ich eine machen, habe sie nicht bestanden. Und jetzt mache ich sie privat und dort musste ich keine Prüfung machen.
Ich kann mir vorstellen, so eine Privatschule ist relativ teuer. Wie könnt ihr das finanzieren? Wir haben einmal in einem vorderen Gespräch haben wir über Geld geredet. Und ich weiss, dass das für alle ein grosses Thema ist. Bei euch auch. Wie könnt ihr euch das leisten?
Also, die Schule kann man in Raten zahlen. Und dann tue ich jeden Rappen zusammenkratzen. Nein, also, ja, ich zahle Teil selber zahlen und meine Mutter hilft mir auch noch zahlen.
Jetzt habt ihr Abisha, euer Mädchen. Wie macht ihr das? Habt ihr einen Krippenplatz? Wer schaut?
Also, Krippe habe ich noch keine gefunden. Ich habe angemeldet und für die Tagesmutter auch. Aber sie hat keinen Platz frei. Und momentan, mein Mann hat das so eingerichtet, dass er die Woche frei hat, dass er 2 Tage sicher schauen kann und den Rest tut meine Mutter oder mein Vater schauen, wie sie frei haben.
Also die ganze Familie ist sich das am Organisieren, dass ihr das machen könnt. Ja. Was hat sich bei euch geändert, Kameran Kamil? Oder hat sich irgendetwas geändert? Nein. Ihr habt dann gesagt, ihr arbeitet im Moment in 2 Asylzentren. Einfach in der Nacht seid ihr eingesetzt. Jetzt ist irgendetwas anderes.
Nein, das ist gleich wie vorher. Ich arbeite im gleichen Arbeitsplatz. Und leider musste ich immer am Arbeitsplatz bleiben und ich habe keine Ferien gehabt.
Die sagen das, weil wir uns jetzt ein paar Monate nicht mehr gesehen haben. Eigentlich wären es ein bisschen Sommerferien dazwischen
gewesen. Es gab nichts Besonderes.
Mhm. Ja. Also bei euch hat sich eigentlich nichts gross
geändert. Ja, genau, jawohl.
Bei euch, Nuran Scherifi, ihr habt das letzte Mal erzählt, als wir es vom Wohnen hatten. Ihr habt dann gerade frisch gezogen in Kanton Fribourg nach Schmitten und seid so begeistert, dass ihr von Bümpli zu den Hochhäusern wegkommt, aber in eine Parterre-Wohnung mit eigenem Garten, und habt euch dann vorgestellt, dass ihr den ganzen Sommer grilliert mit eurem Mann, mit eurer Familie zusammen. Wie hat es ausgesehen?
Es hat schon ziemlich danach ausgesehen, wie es tönt. Also wir haben wirklich sehr viel Zeit draussen verbracht, was schön war. Wir hatten in der Zwischenzeit auch Ferien gehabt. Dann sind wir auch nach Mazedonien in den Ferien. Aber auch, wenn wir wieder zurückgekommen sind, hat es einige schöne Tage gehabt. Und dann sind wir eben viel von draussen gewesen. Der Garten hat noch müssen zweckgemacht werden. Also, nebst dem Zügeln drinnen haben wir auch draussen viel zu tun gehabt. Und es ist sehr schön. Es ist ganz anders als in der vorherigen Wohnung. Aber wir geniessen das, auf dem Land zu sein. Wir haben immer Kühe vordran auf der Wiese. Und es ist einfach anders, aber sehr schön. Also, wir bereuen es nicht, dass wir gezügelt haben.
Unser Thema heute ist ja Treue, respektive Untreue, wir reden über Seitensprünge, wir reden über Ehe auf Zeit, wir reden aber auch über Scheidungen. Wie ist das gewesen, denn, wo ihr seid ja alle drei geheiratet, gibt man da ein Treueversprechen ab? Habt ihr eurem Mann ein Treueversprechen abgegeben? Frau Scheriffi. Also ich will dir treu sein, bis dass der Tod uns scheidet.
Nicht speziell so. Also ich muss sagen, rein von den Typen her, wo wir uns haben kennenlernen, also wo wir zusammengekommen sind, hat man sicher auch über Sättiges geredet, wo ganz normale Themen sind. Wo man dann gewusst hat, dass wir heiraten, haben wir uns, sage jetzt mal, so gut kennt, dass wir gewusst haben, was wir davon halten oder wie wir in dieser Art denken. Und für uns ist das wirklich etwas vom Allerwichtigsten in der Beziehung.
Was wäre denn, wenn euer Mann euch untreu werden
würde? Adieu.
Adieu.
Ja, ich also, würde zu ihm Adieu sagen.
Und umgekehrt?
Also ich würde es ihm nicht verzeihen, sagen wir so. Und er mir genauso wenig.
Das ist klar bei euch?
Das ist ja für uns beiden normal und klar. Und ich denke, ja, es klingt dann normal.
Frau Balakomar, ihr lacht. Wie ist denn das bei euch?
Also bei uns sieht das genau gleich aus. Also, wenn jemand daraus geht, dann ist tschüss, ja.
Habt ihr das so abgemacht oder das ist einfach so klar, weil man das so handhabt?
Ja, also, es ist bei unserer Kultur so, dass man das nicht macht. Und ja, also, ich denke, es bringt es auch nicht, dann noch weiter über das zu diskutieren.
Kameran Camille.
Ja, vielleicht bei uns ist es ganz anderes, weil damals die Frauen hatten keine eigenes Existenz. Sie waren abhängig von Männern. Deswegen, die mussten manche Sachen akzeptieren.
Also, dass Männer sie untreu wurden,
ja,
und das
genau.
Hat Frauen müssen akzeptieren.
Ja, müssen akzeptieren. Aber heutzutage, heutzutage viele Frauen in die Schule gehen und jetzt haben wir intellektuelle Frauen und die sind sehr, sehr wach und sie haben Organisationen. Deswegen viele Frauen akzeptieren das nicht, weil sie eigenes Lohn haben, eigenes Arbeit haben und sie sind nicht wie damals hundertprozentig abhängig von ihren Männern. Aber das ist zwei verschiedene, man kann sagen, Parteien. Eine Partei sind ungebildet, sie verstehen das nicht und sie sind abhängig von alter Kultur oder von Kult, aber die anderen sind, man kann sagen, sind leistisch denken. Und sie haben eine andere Meinung.
Hättet ihr so ein treues Versprechen abgegeben, eurer Frau? Ja, oder wie ist das
meine ist nur ein Jahr gewesen, aber mein Jahr ist sehr, sehr sauber gewesen. Sauberes Jahr und ganz treu. Und ich denke, wenn ich untreu bin für meine Frau, und sie hat auch Recht, untreu sein gegen mich. Und deswegen, ich lasse mir überhaupt nicht, meine Frau untreu zu sein. Und falls, wenn ich untreu bin, sie hat recht einfach ab sofort sich scheiden lassen.
Wie ist das zum Beispiel bei euch, Duran Scheriffi, in eurem mazedonischen Umfeld? Da sagen alle, und wir sind treu.
Leider nicht, nein. Also es wäre schön, wenn das so gehandhabt wird. Also es hat in unserem Kreis, in unseren Kreisen sind mehrheitlich Moslem. Und da muss man einfach einen grossen Unterschied machen zwischen den Gläubigen, Muslim und eben der weniger Gläubige, oder besser gesagt, man muss, ja, ich sage es anders, man muss da einen Unterschied machen zwischen dem Islam und einfach dem Muslim selber. Weil rein religiös gesehen ist Untreue etwas, was Gott verabscheut und was Gott nicht verzeiht. Also das heisst, da macht man auch keinen Unterschied, ob das die Frau oder der Mann macht. Das ist einfach nicht gut und ist auch eine Sünde, eine hohe Sünde. In unserer Gesellschaft in Mazedonien wird das von den meisten so angeschaut, dass wenn der Mann untreu ist, dass das nicht so schlimm ist. Wenn aber die Frau untreu wäre, dass das wirklich sehr, sehr schlimm ist. Von dem her, eben, es ist auch ein bisschen generationabhängig. Die älteren Generationen denken mehrheitlich so. Die jüngeren Generationen, muss ich sagen, zum Glück sind dadurch schon strenger und schauen schon mehr auf das, dass es einfach gerecht verteilt ist.
Also bei uns ist das genau gleich. Wenn ein Mann, also es ist beides schlimm, aber wenn ein Mann untreu ist, man redet nicht viel von dem. Also ja, es interessiert niemandem, ob der Mann treu ist oder nicht. Aber kaum ist eine Frau untreu, wird das ganze Volk darüber reden. Und ja, also die Frau ist dann abgestempelt als schlecht. Und Aber ich muss sagen, heutzutage hier, also in Europa oder auch in der Schweiz, sind eher die älteren Generationen, die untreu sind gegenüber den Männern oder den Frauen, als die Jüngeren.
Ein Mann quasi dem wird verziehen. Ist das heute auch noch so? Für euch in eurem irakischen Umfeld, Kamran Kamil.
Man ist als Mann stolz auf das, was er gemacht hat. Und vielleicht inzwischen Freundschaft oder Gesellschaft erzählt er und zeigt sich als ein Held, dass er das gemacht hat. Aber bezüglich die Frauen, wenn sie das tun, das ist sehr, sehr schwierig.
Was passiert mit diesen Frauen, die sich einen Seitensprung erlauben?
Entweder scheiden lassen oder bis Mord, man kann sagen. Heutzutage haben wir viele Mörder in Irak bezüglich die Frauen. Sie werden Frauen umgebracht. Eine Seite ist religiösisch und die andere Seite ist kulturelle oder was man das nennt. Und das ist die Hauptschwierigkeit dort, bis die Regierung kann das nicht einfach beseitigen.
Wenn ihr sagt, bei uns...
Wenn ich sage, Irak, ich habe mehr Beziehungen mit Nordirak und ich werde alles einen Kurdisch sprechen.
Ihr leset ja viel irakische Zeitungen oder schaut das Fernsehen von dort?
Nein, es steht um kurdische Seiten Beispiel auf dem Computer und auch es gibt Leute, dass sie nach Hause gehen und während sie in die Schweiz wieder zurückkommen, sie erzählen. Und vor kurzem ist nicht 2-3 Monate, habe ich einen Kurde gesehen, dass er in Nordirak war, in ihrem Territorium oder wo er seine Eltern lebt. Und er hat gesagt, innerhalb einer Monate ungefähr 15 bis 20 Frauen ermordet worden.
Wegen dieser Untreue?
Ja, wegen Untreue.
Ich habe gerade Hühnerhaut am ganzen Körper. Also nicht, dass in dem Sinn, man hört das ja etwa mal in dem Sinn, dass das passiert ist früher oder so. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so extrem ist, noch heute. Also von dem her, es macht mir gerade ein bisschen Hühnerhaut.
Aber wir müssen das wissen. Wir sind jetzt in der Schweiz. Wir hören selten diese Sachen. Fast passiert nicht. Und ich bin als eine Kurde hierher gekommen, seit 18 Jahren da. Und für mich ist es ein Schock, weil damals solche Sachen nicht gab. Aber heutzutage, wegen dieser religiösen Extremisten, dass sie indirekt an der Macht sind. Und sie haben Vollmacht. Und sie sind so intelligent, das Volk einfach kontrollieren wollen oder viele verschiedene Sachen verbreiten wollen. Und die Leute sind so naiv, besonders die Leute von Dörfern, dass sie überhaupt keine Ahnung von Leben oder von Frauenwürde haben. Sie sehen die Würde der Familie nur durch dies. Wenn eine Frau untreu ist, ist eine riesengroße Katastrophe. Aber wenn jemand sein Land verrät, ist es nicht ein grosses Problem.
Es wird mit ungleichen Ellen gemessen, könnte man sagen. Also einerseits, Treue ist immer die Frage gegenüber, wem ist man treu. Aber sicher, wenn eine Frau untreu ist worden in den Dörfern in Nordirak, dann erzählen dir, dann häufen sich dort auch die Morde an Frauen. Ihr habt vorhin gesagt, Kameran Kamil, das hat es früher nicht gegeben, als ich noch im Irak war. Ja. Aber könnte es sein, dass man das dann nicht gewusst hat, dass halt heute auch die ganze Information einfach schneller läuft?
Ja, aber dort damals gab es ein Buch, des Namens Gesetzbuch. Aber heutzutage haben wir es nicht. Und dieser Regierung, das wir jetzt haben, sind sehr, sehr schwach gegenüber dieser Katastrophen, das wirklich täglich in unserem Land passiert ist.
Ihr habt ja vorhin alle hier am Tisch ganz klar Untreue verurteilt. Wie seht ihr denn das jetzt in diesem Zusammenhang, eben wenn die Frauen weggeschickt werden oder eben mit so einem Mord? Wie schätzt ihr denn das in Nuran Sherifi?
Also ich muss sagen, jede oder jeder, der das macht, macht es für sich selber. Ich bin eine gläubige Muslima. Von dem her finde ich einfach, abgerechnet wird dann nachher mit dem da oben. Also ich muss nicht mit einem Menschen abrechnen, der untreu war. Aber klar ist so, dass man Sympathien oder eben auch Abneigungen hat zwischen diesen Leuten, also zu diesen Leuten, besser gesagt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand aus meinem Bekanntenkreis untreu war in der Ehe, also sei das ein Mann oder eine Frau, hat die auch eine Abneigung für den oder diejenige, wo ich denke, wenn jemand eine Familie kaputt macht oder eine Ehe kaputt gemacht für einen Spass oder für eben einen Seitensprung oder auch eine Affäre, ist ja gleich um was, dass es geht. Ich finde das einfach sehr, sehr billig allgemein. Also ich denke, wenn jemand nicht zufrieden ist mit dem Partner, soll man einfach Schlussstrich ziehen und dann einfach einen neuen Partner suchen. Aber nicht in dem Sinn, dass man eben während, also ich sehe einfach den auch als heilig und den finde ich einfach, sollte man gewisse Regeln auch beachten und das ist halt eine von der Hauptregeln.
Wenn ihr sagen, wenn ich jemanden würde kennen in meinem Bekanntenkreis, dann denke ich, ihr kennt niemanden bei euch im Bekanntenkreis, der ist untreu gewesen.
Schön wär's. Nein. Ich habe Leute, die ich sehr gut kenne, die ich also im näheren Bekanntenkreis habe, wo ich weiss, dass es stattgefunden hat, wie auch natürlich aus dem fernen Bekanntenkreis. Bei uns ist das eben in Mazedonien oder einfach von den Leuten, die aus Mazedonien kommen und hier leben, eben, der sieht das nicht als so schlimm. Und dann, ja, die machen das einfach und es ist so normal. Ja. Aber es gibt auch Situationen, zum Beispiel, wo ich sogar ein bisschen Verständnis habe, weil man kann es sicher auch anders lösen, aber eben, zum Beispiel habe ich gehört, in den Sommerferien, wo wir in Mazedonien waren, wie der Dorfelektriker erzählt hat, mit eben zu dem Thema mit der Untreue, dass er bei gewissen Frauen, wo er eben den Strom geht, abzählen, vorbeigeht und eben mit denen noch näheren Kontakt hat, also auch sexuellen Kontakt. Und ich wollte zuerst nicht glauben, dass das stimmt, aber er hat dann wirklich erzählt, dass Leute, also Frauen, die daheim sind, also in Mazedonien, die dort leben, eventuell sogar mit den Schwiegereltern und den Kindern zusammen, ohne Mann. Also die Männer sind zum Teil dann im Ausland, gehen arbeiten und Geld verdienen, sei das Deutschland, Schweiz oder Österreich. Und die einfach einmal im Jahr oder vielleicht noch länger nicht heimkommen, die haben natürlich dann auch sexuelle Bedürfnisse. Und von dem her eben hat er erzählt, dass er zum Teil auch Einladungen bekommt für eine schnelle Nummer. Und dadurch, muss ich sagen, ist irgendwo der tun mir die Frauen auch leid, wenn er nicht einen Partner an seiner Seite hat, obwohl sie verheiratet sind. Und von dem her, also es gibt so Spezialfälle, sage ich mal, wo beide schuldig sind, aber eben die Frau gleich auch ein bisschen unschuldig ist. Aber
es, dann haben wir jetzt aber etwas konkret noch Wunder. Wenn die Frau bei den Schwiegereltern wohnt und noch Kind hat, wo findet dann die schnelle Nummer statt?
Also ich kann mir das jetzt auch nicht vorstellen, weil ich würde es nie in dem Sinn so machen. Aber man gehört da von Scheunen bis zur Wiese, bis zu alles Mögliche. Also es gibt immer eine Möglichkeit. Der untreu sein will, man kann den oder diejenige nie einsperren. Man findet immer irgendwie ein Schlupfloch, wo man kann schnell etwas machen kann.
Ich denke, es gibt es bei uns auch sicher in Sri Lanka. Man kennt es nicht, wo das bei uns ein Tabuthema ist, was das beanlangt, eben mit Treu sein und Untreu sein.
Über Sex redet man nicht.
Nein, selten. Also ja, man redet einfach nicht drüber. Und man wird ja auch nicht aufgeklärt oder so.
Aber kennt ihr jetzt zum Beispiel jemanden aus eurem Bekanntenkreis oder erweiterten Familienkreis?
Also, wo hier leben?
Nein, oder einfach überhaupt?
Ja, ich kenne schon viele, die untreu sind, aber...
Was hat man denn für eine Haltung, oder was habt ihr für eine Haltung den Leuten gegenüber? Ist das etwas, wo man verurteilt, oder was ihr verurteilt, was ihr sie lang spüren, oder denkt man ja noch, das ist halt ihr ein Problem?
Also, sie sind sicher abgestempelt vom Volk.
Dass von euch auch?
Also, mir ist das gleich, das ist ihnen sein Problem, also ja. Es geht mir nichts an, was die machen, und ich würde auch nicht gross über das reden, also wirklich ist mir gleich, was die machen.
Wir haben über Seitensprünge geredet. In welcher Form gibt es denn in euren Herkunftsländern Prostitution? Bordell?
Vor etwa 7-8 Jahren ist es ganz extrem geworden. Also wir haben in Mazedonien hat man gesehen, dass sehr viel aus den Nachbarländern, also Bulgarien, Albanien, zum Teil auch Russland, Frauen reingekommen sind, die wirklich ziemlich offiziell eben für das sie kommen, also für sich zu prostituieren. Die Regierung hat aber sehr schnell darauf, was ja immer auch Probleme gegeben hat damit und eben auch illegale Sachen gehandhabt worden sind, haben sie dann ziemlich aufgeräumt vor etwa 2 Jahren und die Leute rausgeschickt. Es gibt's immer noch, aber das sind wirklich Ausnahmeorte, wo man weiss, wo auch in dem Sinn die Öffentlichkeit bis zu den gewissen, die gerne gehen, auch verabscheut. Aber es existiert. Aber es wird nicht in dem Sinn so europäisch angeschaut wie hier, dass das ja zum Teil als Job angeschaut wird, dass das irgendwie, ja, eben, in Anführungszeichen, eine normale Arbeit ist, dass die sich mit dem das Geld verdienen und so.
Habt ihr das Gefühl, hier in der Schweiz wird die Arbeit von einer Prostituierten als normale Arbeit angeschaut?
Nicht als normal, darum habe ich eben Anführungszeichen noch gesagt, weil, wenn man eben Talkshows zum Beispiel schaut, oder wenn das ein Thema ist, dann das, ja, die werden so respektiert und akzeptiert in dem Sinn. Also es versucht niemand in dem Sinn etwas dagegen zu unternehmen oder eine Lösung zu finden oder was auch immer. Und man kann ja sagen, in Europa hat man Möglichkeiten, das Geld auch anders zu verdienen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand aus Thailand oder wo auch immer, die Länder, die wirklich extrem in Armut leben und eine, die sich prostituiert, die ganze Familie mit dem ernährt und so, das sind wieder andere Verhältnisse. Aber ich denke, hier finde ich es einfach nicht normal. Also, und bei uns wird es auch nicht als normal angeschaut in Mazedonien.
Also, bei uns ist es so, dass Prostitution eigentlich ein Tabuthema ist, weil bei uns der Körper von einer Frau ist wie heilig. Also, eine Frau tut seinen Körper eigentlich nicht verkaufen. Es gibt in Sri Lanka, also ja, ich kann nicht sagen, Bordelle oder so. Sie sind arme Frauen, die wirklich das Geld nötig haben, die dann aber das daheim machen oder für sich privat und nicht da in der Öffentlichkeit, dass jeder herkommt und kann machen, was er will. Er hat jetzt hier in der Schweiz noch nie tamilische Frauen also gehört oder so, dass sie in einem Rotlichtmilieu arbeiten oder so.
Und hat die tamilischen Männer als Freier hier in der Schweiz, wo das plötzlich alles so nachliegt und so verlockend und relativ günstig, günstiger Sex?
Ja, also ich denke, also vom Gehören her, Leute, es gibt viele Jugendliche, die sicher dort hergehen.
Junge Männer.
Ja, junge Männer. Ältere Männer eher weniger, aber junge, also ich höre das viel, also es gibt es. Aber in Sri Lanka, das weiss ich nicht.
Bleiben wir hier in der Schweiz. Also, ihr denkt, junge tamilische Männer gehen eher zu einer Prostituierten, weil sie mal so erste Erfahrungen machen wollen.
Ja, und das ist schon, weil eigentlich eine tamilische Frau oder eine junge Frau, Jungfrau in der Ehe will, dann können die Männer vor der Ehe gar nichts geniessen in dem Sinn. Und dann nützen sie das und gehen in ein Bordell oder ja, ins Rotlichtmilieu.
Kameran Kamil, wenn ihr das gehört, eben die jungen Männer, die sonst quasi keine Gelegenheit haben, weil die Frauen, die sie vielleicht später heiraten, als Jungfrau in die Ehe müssen gehen, dass sie zu Prostituierten gehen. Das war wahrscheinlich zu eurer Zeit auch so gewesen.
Ja, damals haben wir gehabt, aber nicht im kurdischen Teil gewesen, sondern in ganz Südirak und auch Nordirak, eine Stadt des Namens Mosul, eine große Stadt. Aber außerhalb der Städte gab es ein großes Gebiet wie ein Dorf. Die Leute gehörten zum einen Stamm, bestimmter Stamm, und die Leute hatten junge Frauen und Frauen. Und man könnte dieses Dorf besuchen, und um sich zu befriedigen. Und die Brüder oder die Väter von dieser Frauen arbeiten als Zuhälter. Oder sie machten Reklame, vor Beispiel ihre Tochter. Sie hat eine schöne Tochter oder ihre Frau, er hat eine schöne Frau. Und für die jungen Frauen gab es nur Tanzen. Man konnte einfach durchgehen und tanzen sehen. Bis Ende 90er Jahre oder Mitte 90er Jahre gab es noch.
Und seid ihr auch in dem Dorf?
Nein, leider ist es wie sagt man, für mich ist es zu früh gewesen. Ich könnte das nicht, weil ich als junger Mann habe ich diese Zeit nicht genossen. Meine junge Zeit habe ich nicht genossen, weil ich so beschäftigt war. Wir waren im Krieg und die Sachen. Aber wenn ich könnte, als jünger Mann, hätte ich das tun. Aber leider ist es schon vorbei. Und jetzt bin ich verheiratet. Ich bin konzentriert auf meine Frau. Ich habe eine sehr liebe Frau, eine sehr, sehr schöne Frau und treue Frau. Ich werde hinter meiner Frau nie machen.
wenn ihr das eben erzählt und zurückschaut, jetzt aus eurem Alter raus mit 44 und denkt, da haben Väter und Brüder ihre Schwestern oder Töchter abgerissen. Wie kommt euch das heute vor?
Ja, ich glaube, das ist Sucht. Das ist die Sucht oder Geldsucht. Man kann das sagen. Das hat gar nicht mit Sex zu tun.
Ist Armut, was
ja,
antrieben
hat? Armut ist nicht, aber das ist wie Tradition so geblieben. Und die Stadt hat diese Leute unterstützt und diese Leute waren bewaffnet und sie akzeptierten überhaupt keine Attacke von den Besuchern, man kann sagen. Und die Regierung hat diese Leute sehr, sehr gut geschützt.
Ihr dürft die Hände verwerfen, Frau Scherif. Ich begreife dir die Welt nicht mehr, dass es so etwas gibt.
Ich habe das noch nie gehört und hat mir das, also das hat irgendwie einen guten Film gegeben. Ja, ich kann mir das nicht vorstellen, einfach. Also, ich weiß nicht. Ja,
ich sage nicht. Das nicht, dass das vielleicht ist so gewesen. Aber wenn man auch andere Länder anschaut, Beispiel, wenn man, ich sage nur das, wenn ich in der Nacht spät auf der Wangdorf-Quartier gehe, ich sehe Dutzende Frauen, dass sie auf der Straße stehen und sie verkaufen ihre Körper. Aber ich glaube, dass es kommt, vor was kommt es? Vor die mehr Freiheit, individuelle Freiheit und mehr Sucht nach der Geld. Die Leute wollen schneller reich werden und deswegen die Frauen. Und dort ist auch so gewesen. Es gibt immer Konkurrenz zwischen Menschen.
Der Motor ist das Geld.
Ja.
Ihr habt vorhin gesagt, Frau Scherifi, das ist etwas im Islam, das ist etwas von der grössten Sünden, wenn man untreu wird.
Ja.
Da gibt es aber den Kniff, den ich gehört habe, zu dem müsst ihr etwas erzählen mit der Ehe auf Zeit, wo man durchaus kann brauchen, für so einen Seitensprung zu machen, wird einfach ein bisschen anders kaschiert. Wie geht das? Kameran Kamil, kann ich dir etwas zu dem sagen?
Das ist so, das ist nur bei Schiiten bekannt. Es ist nicht nur bei Sunniten oder bei den Kurden. Wir kennen dieses nicht. Aber es ist neu, nach dem Saddam-Sturz, diese Tradition ist wieder zurückgekommen und in Iran ist auch gleiche, gibt es auch gleiche. Dies heißt, ein Mann kann eine andere Frau heiraten, wenn er auf der Reise ist. Und vor bestimmter Zeit kann er eine Stunde bis längere Zeit diese Frau heiraten.
Und wie macht er denn das? Woher geht er denn? Muss er denn ins Büro? Oder muss
es gibt Büros, dass sie Frauenfotos haben und der Mann kann eine von denen wählen und sagt, ja, ich will dies haben. Es gibt eine Kontaktperson dazwischen, die Frau kommt.
Wo lässt er sich denn so schnell mit dieser Frau trauen? Wo findet denn die Heirat statt?
Es gibt überhaupt keine Treue in dieser Zeit. Das ist nur vor bestimmter Zeit. Die Frau verdient etwas und der Mann befriedigt sich.
Aber wer sagt, jawohl, ihr seid verheiratet auf
Zeit? Das ist ein Religiöser. Ein Imam ist dazwischen. Er
also,
macht diesen Vertrag. Ja. Er macht diesen Vertrag. Ganz offiziell in den ganzen Staat. Das ist nicht tabu. Und das ist gar nicht geheim. Vor einer Stunde bis zwei Wochen, bis drei Wochen und dies und nachher, wenn Vertrag abgelaufen ist, der man kann, dieser Vertrag verlängern und manchmal kommt vor, dass sie vor ewig zusammenleben können.
Das ist so eingerichtet worden, quasi, weil man weiss, es gibt Untreue, und statt, dass man die einfach als Untreue segeln lässt, sagt man, also gut, dann seid ihr jetzt halt für die Nacht geheiratet.
Ja.
Und dann ist der Mann nicht untreu, weil er hat jetzt halt einfach eine zweite Ehefrau.
Ja, zweite Ehefrau, das ist Sie haben keine Lösung für diese Prostituierte gefunden. Nur dieser Weg. Ich finde, das ist Dummheit. Meine Seite her.
So tönt ja. Es, ja.
Es ist andere Art der Prostitution.
Frau Scherifi, ihr habt vorhin gesagt, ihr seid eine gläubige Muslima. Ja. Was sagt ihr dazu?
Also, ich habe davon auch gehört. In dem Sinn habe ich nicht einen Vorfall, den ich als Beispiel nennen könnte. Ich kenne aber das Mutta, so nennt man eben die Ehe auf Zeit, kenne ich eine etwas andere Version. Und ich habe mich extra auch wegen dem erkundigt bei jemandem, der sehr ein guter Gelehrter ist, also der hier in der Schweiz lebt. Und was er erzählt hat, ist, dass gewisse Richtlinien oder Regelungen für das müssen sein, also Voraussetzungen. Das heisst, also Mutter, die Ehe auf Zeit kann man machen mit Frauen, die nicht Jungfrau sind. Also Frauen, die Jungfrau sind, dürfen nicht Ehe auf Zeit machen. Ausser der Vater ist einverstanden damit. Die zweite Regelung ist, wenn man als verheirateter Mann Ehe auf Zeit machen will, die Erlaubnis von der Ehefrau muss haben. Also man darf nicht als Mann selber entscheiden, jetzt gehe ich schnell heiraten für eine Nacht, sondern die Ehefrau, die Bestehende, muss einverstanden sein mit dem. Die Regelungen von dieser Zeremonie sind einfach, dass die Einverständnis von den zwei Leuten, also von der Frau und vom Mann, die das machen wollen, müssen, also die Verständnis muss da sein. Man kann das eben registrieren. Das ist auch als Schutz für die Frau gedacht, weil wenn man das registriert, gilt man als in dieser Zeit eben verheiratet. Das ist eine bestimmte Zeit, die man kann bestimmen kann, die man auch verlängern kann. Und wenn es registriert ist, aber auch wenn es nicht registriert ist, es kommt halt immer auf die Seriosität der Leute an, ist man einfach voll geschützt finanziell, wie auch bei einer Trennung oder wenn man ungerecht behandelt wird oder wenn eben ein Kind daraus entsteht, dass es eben dem Vater gehört und nicht irgendjemandem.
In welchem Zusammenhang habt ihr das gehört, außer bei der Prostitution? Wo gibt es ja die Ehe auf Zeit also noch als Beispiel?
Als Beispiel, jetzt konkret, wenn ich zum Beispiel, wenn eine unverheiratete Frau sexuelle Bedürfnisse hat, die ist unverheiratet oder verwitwet, also unverheiratet in dem Sinn geschieden oder verwitwet und hat sexuelle Bedürfnisse, die zum Beispiel für eine Weile mit einem Mann zusammen sind. Wie ein Konkubinat kann man sich das eigentlich vorstellen. Und zur anderen Seite gibt es zum Beispiel einen Student oder ich weiß auch nicht, auch einen geschiedenen Mann oder einen verwitweten Mann, der auch gerne mit einer Frau eine Weile zusammen ist, der vielleicht auch nicht finanzielle Möglichkeiten hat für eine Hochzeit, wo man muss ja auch finanziell gewisse Verpflichtungen eingehen als Mann, wenn man eine Frau heiratet. Und dann trifft man sich und ja, also kennt sich vielleicht oder wird kennengelernt und dann heiratet man eben vielleicht für 6 Monate oder entscheidet, wir wollen doch mal für 6 Monate zusammen sein. In dieser Zeit darf man zusammen leben, man darf zusammen Sex haben. Wenn aber in dieser Zeit ein Kind entsteht, dann ist klar, dass das Kind nicht ein uneheliches Kind ist. Oder wenn zum Beispiel der Mann ungerecht ist zu der Frau, dann hat sie auch das Recht, sich eben zu wehren. Also die meisten, die das machen, die sich auch natürlich registrieren, machen das nicht für eine Nacht. Also das finde ich, jemand, der das seriös handhabt, würde das auch nie für eine Nacht machen, weil das hat einen anderen Hintergrund. Und, oder zum Beispiel eben, wenn ein Mann auf einer Reise ist, die wirklich länger geht. Also ich denke, jeder Mann hält ein paar Wochen ohne Sex aus. Aber wenn ein Mann zum Beispiel monatelang, vor allem früher ist das ja vorgekommen, weg ist von daheim, würde er sich die Erlaubnis eben von der Frau einreichen. Und wenn das gut ist, würde er sich in dieser Zeit, wo er fort von daheim ist, vielleicht eben mit einer Frau treffen, die auch berechtigt ist für das. Für eben sexuelle Bedürfnisse auch zu befriedigen. Es wird aber, denke ich, zu der heutigen Zeit ein bisschen anders gehandhabt oder zum Teil finde ich eben auch ein bisschen missbraucht. Und der Sinn von der ganzen Sache ist eben nicht das, dass man einfach schnellen Sex kann haben. Und das ist Prostitution. Und ich denke, das würde ja nicht aufgehen, weil Gott nicht Prostitution will. Und dann geht das mit dem Ganzen gar nicht auf.
Das ist der Doppelpunkt auf Schweizer Radio DRS. Anderer Blick im Schweizer Alltag. 3 Gäste sitzen hier am runden Tisch, alles Schweizer, aber durch ihre Herkunft bringen sie einen anderen Blick auf unseren Alltag mit Gästen sind Nuran Cherifi, ursprünglich aus Mazedonien, Kanika Balakomar mit tamilischen Wurzeln und der Kameran Kamil, er ist vor über 20 Jahren aus dem kurdischen Teil vom Irak geflüchtet. Jetzt haben wir im nächsten Teil über Treue, über Untreue geredet. Wir haben über Seitensprünge und Prostitution geredet und über die Ehe auf Zeit. Reden wir über das Scheiden, über Scheidung. In der Schweiz wird jede zweite Ehe geschieden. Wie ist denn das bei euch in Sri Lanka, wenn ihr so zurückschaut aus eurer Verwandtschaft? Gibt es da, Kanika Balakomar, Leute, die sich heilen scheiden?
In Verwandtschaft bei uns nicht. Also allgemein in Sri Lanka wird wenig geschieden, weil eine Frau muss akzeptieren, den Mann, den sie heiratet. Und man verspricht ja auch, dass man ewig und immer zusammenlebt. Von dem her, also egal wie es schlecht dieser Frau geht, also dort in Sri Lanka, lebt mit dem Mann zusammen. Es gibt selten Frauen, es gibt solche Fälle, aber wenig. Aber hingegen hier in Europa, also wird es jetzt so wie zur Motte bei unseren Leuten. Also es gibt sehr viele hier, wo Leute, die ich kenne, die sich scheiden und wieder geheiratet.
Wer hat sich denn wohl scheiden, der Mann oder die Frau? Bei den Leuten,
die ihr kennt? Beide Seiten. Es gibt beide Seiten. Es gibt auch viele Frauen jetzt hier und auch dadurch, dass sie hier in der Schweiz die Möglichkeit haben, eben auch selbstständig zu sein und durch die ganze Weiterentwicklung von hier haben sie auch den Mut, das zu machen. Also es gibt extrem viel. Also jetzt bei den Jüngeren eher weniger, weil ja, jetzt, unsere Generation hat erst jetzt geheiratet und so, aber bei der älteren Generation gibt es auch schon, dass sie sich wirklich scheiden.
Was sagt ihr dazu? Findet ihr das eine gute Entwicklung? Was sagt ihr dazu?
Dass man das hier machen kann, finde ich gut, weil ja, es ist vielleicht nicht jede Frau, also ja, man muss auch die Seite von Frauen anschauen, wenn es eine Frau wirklich schlecht geht und jetzt ein Mann, der so schlecht behandelt und unterdrückt und so, finde ich es gut, wenn die Frau weg kann, wenn, ja, statt das ganze Leben mit dem verbringen, was sie nicht will. Und andererseits, bis wird ja auch noch arrangiert geheiratet, dort ist etwas anderes, aber jemand, der Liebesheirat macht, denke ich, ja, die kennen sich schon vorher und man geht ja eher ein, wo man weiss, dass man mit dem will leben und der, ja, es kommt auf die Situation drauf an.
Werden denn arrangierte Ehe weniger geschieden als Liebesheiraten? Frage ich hier drunter.
Die arrangierten mehr in Mazedonien. Also jetzt, früher war das auch weniger ein Thema gewesen. Bei den jetzigen Generationen ist das ziemlich eben Mode geworden. Von dem her ist es schon auch meistens so, dass die Arrangierten geschieden kommen. Es gibt schon beides auch. Also es gibt, ich finde auch, dass zum Teil zu schnell geheiratet wird, wie auch zu schnell geschieden wird. Aber grundsätzlich, also man kann es nie sagen. Weil ich habe jetzt aus Liebe geheiratet, meine ältere Schwester auch. Die mittlere Schwester, also die zweite ältere, hat arrangiert. Also da haben sich die Eltern zuerst kennt. Und dann haben sie den Vorschlag gemacht, also vom Schwager aus. Die Eltern haben den Vorschlag gemacht. Meine Eltern waren total begeistert gewesen und haben natürlich auch das Einverständnis von meiner Schwester wollen. Sie hat auch wollen nachher, aber sie haben sich nicht gekannt. Er hat in Deutschland gelebt und sie hier. Und sie haben sich kurz vor der Verlobung kennengelernt. Aber ich muss sagen, das funktioniert tiptop. Das knistert heute noch nach 15, 16 Jahren, als hätten sie sich ewig geliebt. Also sie lieben sich auch und haben Kinder. Und also ich kenne viele Liebesheiraten, die nicht einmal halb so gut funktionieren. Man kann es nicht grundsätzlich sagen, finde ich.
Was besser hat,
ja.
Kameran Kamil?
Ich glaube, das ist heiraten ist eine Sache. Zwei verschiedene Menschen treffen sie sich und sie heiraten zusammen. Aber in diesem Prozess, ich habe das erlebt selber. Die ersten 6 Monate habe ich Gefühl für meine Frau. Aber nicht wie jetzt. Weil ich meine Frau nicht sehr gut gekannt habe. Aber mit der Zeit, mit ihrem Verhalten oder mit ihrem Charakter, hat sich so genährt, dass ich ihr lieben musste oder wirklich, das ist die Wahrheit. Oh, deswegen, Liebe braucht Zeit. Es ist nicht einfach so, Liebe auf dem ersten Blick. Das ist es nicht. Ich glaube das nicht.
Ihr seid ja in einer Generation gross geworden, Kameran Kamil, wo es viel mehr arrangierte Ehen gegeben hat. Also, wo die Eltern zuerst geschaut haben, passen die beiden zusammen. Und nachher haben dir, vielleicht eure Frau, können das Einverständnis geben. Und jetzt kommen die Liebesheiraten, die sicher bei euch auch viel populärer werden. Welche Ehen haben denn besser?
Unsere Gesellschaft, es wäre besser, wenn eine arrangiert ist. Nicht aus Liebe. Warum? Weil die Stiefmütter, stimmt das?
Schwiegermütter.
Ja, weil die Schwiegermütter sind eine Fragezeichen. Wenn der Sohn eine fremde Frau ohne Zustimmung seiner Mutter nach Hause bringt, jeden Tag gibt es Konflikte. Aber wenn mit Bestimmung der Mutter ist ein bisschen, gibt es ein bisschen Erleichterung. Aber das heißt nicht.
Aber nur ein bisschen.
Ja, aber das heißt nicht, dass das gut geht. Aber es gibt Konflikte weniger als wenn man aus Liebe heiratet.
Wenn ich so weiterdenke, was dir da sagen, dann denkt ihr, dass eine arrangierte Ehe besser hat und weniger geschieden wird als eine Liebes-Ehe?
Ja, das ist, man kann das nicht allgemein sagen. Kultur zu Kultur unterschiedlich.
Nein, also ich denke, es ist Mensch zu Mensch anders. Und ich denke, in jedem Land gibt es beides. Also man kann es nicht sagen, definieren, welches besser habt, also arrangiert oder Liebesheirat. Also manchmal denke ich, ja, es kommt auf die Person drauf an und die Familie und alles.
Wie wir sehen oder wie wir aus dem Gespräch hören, bin ich, wie auch Carniga, wie auch der Kamaran, wir sind ja Südländer oder einfach wir, ich bin zwar nicht so weit weg von der Schweiz, es sind nur 2000 Kilometer von der Heimat, vom Heimatland, aber...
Es ist nicht lange Strecke.
Es ist, der wird gleich ein bisschen als eben, ich habe für gesehen, heiliger angeschaut und man strengt sich, glaube ich, ein bisschen anders an. Weil man grundsätzlich, wenn man heiratet, davon ausgeht, dass eine Ehe für ewig halten sollte, geht man ja hier auch davon aus, denke ich, geht man einfach, schafft man anders dran oder er duldet vielleicht gleich mal einen Krach mehr oder vielleicht eine Ungerechtigkeit mehr, als wie wir, ja, für gesehen, die Europäerinnen. Ich rede jetzt vorwiegend von den Frauen, wo ich denke, allgemein geht man hier, eben, man ist vielleicht unsicher oder man hört so viel kalte Füße bekommen oder solche Sprüche. Man geht ja schon in die Ehe rein und jede, denke ich, die wirklich freiwillig heiratet, hofft auch, dass es für ewig hält. Aber irgendwo im Hinterkopf hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, und wenn es halt nicht geht, dann kann ich mich ja immer noch scheiden. Und ich habe nie so weit gedacht. Ich hätte das nie gedacht, als ich meinen Mann geheiratet habe.
Frag mich schnell, kann ich aber Balakam, er hat sehr jung geheiratet. Sehr.
Ja, ich gehe. Also
mit 20.
Ja, ich 21.
Da denkt man, es ist für immer und ewig.
Ja, schon. Also ich hätte auch nie gedacht, dass ich, also ich würde so nie denken, dass ich mich einmal würde entscheiden. Oh, also bei uns ist es auch so, wir haben auch Schwierigkeiten zusammen, wir lösen das beide zusammen lösen und ja, wir haben auch viele Probleme, aber irgendwo kommen wir gleich auf die Lösung und wir lieben uns so, also ich kann nie ohne meinen Mann sein, also auch wenn irgendwie ein Tag weg ist, also ich vermisse ihn, also kann ich nicht vorstellen, dass ich einmal würde sagen, dass er weg ist für immer und ja, also. Ich kann es nicht vorstellen. Ich
konnte mit der Zeit schon anders, keine Angst.
Was wisst ihr zu berichten, Frau?
Ja, also ich kann schon
ihr seid ja schon ein bisschen länger geheiratet.
Ja, jetzt bin ich gerade 7 Jahre. Ich habe mit 21 geheiratet. Und ich muss sagen, also einen Tag halte ich schon aus ohne meinen Mann, aber grundsätzlich würde er mir auch fehlen, also von dem her.
Wenn man ein Kind hat, ist es auch noch etwas anderes. Also es braucht einen Vater, der da ist. Und
natürlich.
Also beide Eltern, die, also auch bei unserer Kultur ist das so, dass man ein Kind nicht allein aufzieht und dann hat der Kampf mal um die Ehe, dass sie also hebt und auch wegen dem Kind.
Wenn ihr euch jetzt würdet scheiden, Kameran Camille, was wäre denn?
Es gibt bestimmte Regeln. Es gibt ein Wort bei uns, Smari, das heißt Brautgeld. Dieser Brautgeld, wenn die Frau vor dem Mann geschieden ist, der Mann verantwortlich für dieses Element, man kann sagen, muss Geld bezahlen. Und dieser Brautgeld ist für die Sicherheit der Frau, im Fall, wenn sie geschieden ist. Aber wenn diese Scheidung von Seite der Frau ist...
Also wenn die Frau sagt, ich will mich von dir scheiden.
Ja, ich will mich entscheiden, sie muss sich vor viele Sachen verzichten.
Also ist es etwas anderes, wenn der Mann sagt, ich will mich von dir, Frau, scheiden, dann muss er ihr Geld zahlen.
Ja, genau, zahlen muss das zahlen.
Aber wenn die Frau sagt, ich will nichts mehr von dir, Mann, wissen, ich lasse mich scheiden, dann muss sie auf was verzichten?
Ja, das ist vor dieses Geldbeispiel.
Also sie bekommt kein Geld?
Ja, kein Geld.
Also dann hat sie nichts?
Ja.
Und Kind?
Kinder, es ist so, wenn sie minderjährig sind, sie bleiben bei Mutter. Wenn sie erwachsen sind, sie entscheiden sich. Aber in diesem Fall kann man das alles machen, die Kinder vor sich zu haben. Gesetzlich, der Mann kann die Kinder zu sich haben in diesem Fall.
Also wenn die Frau sagt, ich will nichts mehr, ja, genau, von dir wissen, ja, dann gehen eigentlich Kind zum Mann.
Ja, genau.
Und wenn der Mann ein ganzer Ungattlich ist, der seine Frau abgeschlagen hat oder schlecht behandelt hat?
Das sagt ja von Frau, das hat kein Recht.
Also auch wenn deswegen, sie geschlagen wird und missbraucht wird? Und
ja,
so.
Aber in diesem Fall, gesetzlich, man sagt ja, man geht vor das Gericht und die Frau sagt ja, ich will mich scheiden lassen. Das heißt, das seid ihr von Frau.
Wie ist das Image vom geschiedenen Mann, Kaniga Balakumar, bei euch in der tamilischen Gemeinde in der Schweiz?
Also beim Mann ist es nicht so schlimm. Der wird auch wieder eine Frau finden, sicher. Und bei der Frau ist es ein bisschen schwierig. Es kommt oft die Situation darauf an, was der Hintergrund ist, wieso dass sie sich hat müssen scheiden oder der Mann von ihr hat scheiden oder ob sie verwitwet ist, dass sie eine zweite Ehe kann gehen. Also wenn sie jetzt verwitwet ist, gibt es Männer, die sie heiraten zweimal. Auch wenn sie sich scheiden, eben der Grund, jetzt, wenn der Mann zum Beispiel fremd ist gegangen oder eben, dass sie missbraucht, geschlagen ist worden, also ist die Chance grösser, dass sie eine zweite Ehe gehen kann. Und wenn der Fall, also wenn jetzt die Frau ja, schlimm war, untreu und selber Fehler gemacht, also denke ich, finde die auch kaum noch einen Mann.
Wie sieht es denn aus in der mazedonischen Gemeinde in der Schweiz? Was haben die Geschiedenigen für einen Ruf?
Wie bei ihr auch. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel würde scheiden, wo mein Mann fremd gehen würde, dann habe ich gleich auch einen sauberen Ruf. Also ich denke, ich hoffe so, ich würde auch schnell oder je nachdem, ich würde gut auch wieder können heiraten. Was immer ein bisschen Schwierigkeiten ist, ist dann er King, weil meistens sind die Kinder dann bei der Mutter. Und wenn das der Fall ist, also wenn die Mutter King behaltet, ist es dann eher schwieriger für wieder zu heiraten, wo der zweite oder der nächste Mann, die meisten haben dann Mühe, einfach Kinder aufzuziehen von einem anderen Ehemann. Von dem her, also vom Ex-Partner. Von dem her ist es eben leider so, dass vielfach die Frauen, die jung geschieden werden, also kleine Kinder haben und sie noch jung sind. Vielfach ist es eben so, dass sie sich freiwillig auch den Mann überlassen oder der Familie der Mann überlassen, dass sie dann eben irgendwo noch eine Zukunft haben mit einem neuen Partner. Das ist noch so ein bisschen traurig, aber dort sind wir leider noch nicht so weit entwickelt, dass man dadurch eben ein bisschen stärker sein könnte.
Und dann hier in der Schweiz haben wir so viel
genau gleich.
Auch, dass man Kinder quasi weggeht.
Das geht meistens so, ja. Das ist einfach auch eine Kultursache. Das hat nicht viel mit der Religion zu tun. Das ist einfach in unserer Kultur. In Mazedonien wird das so gehandhabt und von den Leuten, die im Ausland leben, wird das so gehandhabt. Also, dass man eben Kinder dann nachher freiwillig in dem Sinn abgibt, einem Mann oder eben der Verwandten, der Familie vom Mann, dass man eben selber noch in dem Sinn unter die Haube kommt. Weil die Schwierigkeit ist wirklich gross, dass man nachher einen Partner findet, einen neuen, der das akzeptiert, also der die Kinder in der Ehe mit heiratet in dem Sinn. Das gibt es sehr selten.
Nuran Scherifi, wenn jetzt aber ihr seid ja jetzt in dieser Kultur mit einem Bein auch noch daheim.
Ja.
Jetzt angenommen, ihr würdet euch von eurem Mann scheiden. Was denkt ihr denn, wie macht ihr es denn?
Also für mich, wenn das überhaupt, das ist jetzt ein blöder Gedanke, aber wenn das so weit wäre, ist klar, dass die Kinder, also ich habe ja nur einen, aber ich hoffe dann gleich mal mehr, die würden sowieso mehr hören, da kämpfe ich drum. Also da bleibe ich lieber unverheiratet, als dass ich meine Kinder weggebe.
Ich sage besten Dank Nuran Scherifi, Kameran Kamil und Kaniga Balakumar für das Gespräch.
Doppelpunkt. Sie hörten einen Podcast von DRS 1.